herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind unsere beiden Experten Melissa Montagna und Stefan Bald. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, liebe Melissa Montagna, meine sehr geschätzte Kollegin. Wir haben uns heute für diesen Podcast verabredet. Wie lange sind wir jetzt schon Kollegen? Weiß ich gar nicht.
Seit drei Jahren.
Ja. Und das Thema, was du mit mir heute besprechen möchtest, das ist schon so dein Herzensthema und da bringst du mehr als diese drei Jahre mit. Wir wollen heute über Führungsdiagnostik sprechen. Und warum ist das ein Thema, was dich schon über die drei Jahre hinaus beschäftigt? Erzähl doch mal noch mal ein bisschen von deiner Biografie und wie du zu diesem Herzensthema gekommen bist.
Ja, gerne. Erstmal auch vielen Dank, dass wir zusammen dieses Gespräch führen heute. Warum beschäftigt mich Führungsdiagnostik oder warum habe ich dafür eine Leidenschaft? Also ich habe selbst einen psychologischen Hintergrund und diagnostische Fragestellungen, also Themen, wo es darum geht, sich anzuschauen, was sozusagen die Grundausprägung, die Menschen mitbringen. Das fasziniert mich, das interessiert mich, das finde ich einfach sehr, sehr spannend, weil so diese Grundausprägung oder diese Voraussetzungen zu verstehen, ist erstmal ein Hebel dafür, Veränderungen auch anzustoßen. Mhm. Also auch individuelle Veränderungen. Und das finde ich einfach sehr, sehr interessant und dann im Führungskontext wiederum so spannend, weil eine Führungskraft ja ganz stark auch führen soll, anleiten soll. Das heißt, da kommt dann eine gewisse Komplexität nochmal rein, wie Dinge miteinander in Bezug stehen. Und das macht es einfach so viel komplexer in gewisser Weise. Natürlich im Verstehen, was jetzt diese Grundausprägung einer Führungsperson ausmacht, aber auch so viel interessanter zu sehen, wie dann auch die Auswirkungen sind und wie sich das im Gesamtsystem dann auch verhält. Und das ist so der Grund, weshalb mich dieses Thema so packt.
Okay, das ist eine sehr systemische Sichtweise. Bist du Systemikerin?
Nein, eigentlich nicht. Wobei ich glaube, ab dem Punkt, wo man im Psychologiestudium sich auch mit sozialpsychologischen Fragestellungen auseinandersetzt und versteht, dass eigentlich, was wir in unserer als Realität wahrnehmen, ist sozial konstruiert. Natürlich gibt es bestimmte grundlegende Dinge, die sind dann halt einfach da. Das sind dann irgendwie physikalische Gegebenheiten. Aber ob ich jetzt Dinge, weiß ich nicht, jetzt ein Glas als halb voll, halb leer wahrnehme, diese Dinge sind natürlich sozial konstruiert. Also die nehme ich, was bedeutet das? Ich nehme sie in meinem sozialen Kontext wahr, durch meine Vorerfahrungen, durch das, was ich mitbringe, durch meine Prägungen.
Okay. Okay. Ja, lass uns auch den Rahmen auch nochmal setzen. Haben wir ein gemeinsames Verständnis von Führung? Lass uns das mal gerade challengen, bitte.
Ja, sehr gerne. Also ich würde Führung definieren als ein Verhalten, was Menschen anleitet, was Orientierung gibt, was Ausrichtung schafft und gleichzeitig aber auch eine Führungskraft ist nicht nur Leitlinien, Richtwertschaffer oder Richtwertgeber,
Orientierungspunkt,
ja. Sondern auch gleichzeitig Verantwortungsübernehmer, Verantwortungsübernehmerin. Also die Person, die sagt, okay, hier richten wir uns aus, da gehen wir lang, die Leute auch mitnimmt dahin, schaut, wie bringt sie die Personen, die Menschen um sich herum damit ein, die Stärken, die Schwächen und gleichzeitig aber auch Verantwortung übernimmt, wenn Dinge dann nicht funktionieren.
Ja, spannend, dass du das so definierst. Also das kann ich mir auch anders vorstellen. Und da gibt es ja auch sozialpsychologische Versuche, wo Führung eben Verantwortung nicht alleinig übernimmt, sondern das auf die Gruppe verteilt wird. Das ist dann sehr, sehr, sehr spannend. Aber wenn du das so definierst, lassen wir es erstmal so stehen. Führung, was macht wirksame Führung aus? Kannst du das definieren oder erklären?
Ja, also wirksame Führung ist für mich, das ist jetzt vielleicht sehr, ich definiere es mal, du kannst dann gleich sagen, ob du es als vielleicht limitierend von der Perspektive siehst. Also für mich ist wirksame Führung erstmal ganz straightforward Führung, die Wirkung erzeugt, und zwar Wirkung in der intendierten Richtung. Also was meine ich mit intendierte Richtung? Wenn ich als Ziel habe, als Team einen gewissen Output zu erreichen, also zum Beispiel bestimmte Ziele zu erreichen in einer bestimmten Geschwindigkeit, also ein HR-Team irgendwie Beratung zu leisten im Unternehmen gegenüber Mitarbeitenden und die sollen in einer gewissen Qualität sein, die Beratungsgespräche. Wirksame Führung heißt, ich stelle mein Team so auf, dass sie am Ende genau das erfüllen können und sich darin einbringen. Und idealerweise, das ist aber dann vielleicht weniger der Wirkungspart, sondern das sind dann die Nebenbedingungen, idealerweise so, dass das Team auch Freude daran hat und da gerne mitgeht und sich gerne einbringt.
Mhm. Okay, also quasi fremdmotiviert oder eigenmotiviert? Was ist da deine Idealvorstellung? Wie sollte das Team agieren?
Also meine Idealvorstellung wäre natürlich, dass das Team eigenmotiviert agiert, aber eine gute Führungskraft, glaube ich, kann das ganz gut kombinieren. Sozusagen die eigenen Motivationen oder Motive, die die Individuen anleiten, kombinieren mit, naja, wir haben ein Ziel, was wir hier auch erreichen müssen im Unternehmenssinne.
Ja.
Wie richten wir uns jetzt darauf aus? Wie können wir uns so einbringen, dass wir unsere persönlichen Motive befriedigen, aber gleichzeitig da auch hinkommen.
Okay. Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Rahmen gesetzt. Also und jetzt in diesem Rahmen das Thema der Diagnostik. Diagnostik hört sich so sehr medizinisch erstmal an.
Mhm.
Also ich glaube, da ist es am etabliertesten, diese Begriffsverwendung. Ist das tatsächlich, was verstehst du unter Diagnostik? Ist das wirklich ein Sezieren, auf ein Runterbrechen auf einzelne Faktoren? Ist das für dich?
Tatsächlich beschreibt es das ziemlich gut. Vielleicht auch dadurch, dass ich so einen starken, auch eine Forschungsprägung habe, ist das eigentlich genau das, was Diagnostik für mich ist. Es ist was sehr Analytisches. Es ist ein komplexe Realität runterbrechen auf Dimensionen, Faktoren, auf Dinge, die Realität einfacher beschreiben,
ja,
damit man das nutzen kann, um Ableitungen zu treffen.
Okay. Ja, du bist sehr empirisch geprägt. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten.
Ja.
Also du hast eine sehr klassische empirische Ausbildung genossen. Und das ist sehr positivistisch, also in der Erkenntnistheorie. Okay. Das hinterfragen wir heute nicht. Also für dich ist Diagnostik so gesetzt. Und jetzt kommt ja die Frage, also ich habe dich ja schon gechallenged und gesagt, also was ist für dich eigentlich wirksame Führung? Und wie kann man sie jetzt diagnostizieren? Also diagnostizierst du jetzt die Person oder die Wirkung, ist meine nächste Frage.
Also in der Regel würde man, so im klassischen Sinne, würde man eigentlich nicht notwendigerweise die Personen diagnostizieren wollen. Weil, ich habe ja schon gesagt, sozusagen, wenn es darum geht, auch Verhalten zu verändern und Dinge anzupassen und zu verändern, ab dem Punkt, wo ich die Person diagnostiziere, treffe ich ein Urteil über eine Persönlichkeit, über etwas, was ich vielleicht individuell schon beurteilt habe. Wenn ich aber Verhalten diagnostiziere, beziehungsweise mir das anschaue und beurteilen lasse in irgendeiner Form, habe ich einen viel besseren Ansatzpunkt, um im Nachgang Ableitungen zu treffen. Also zum Beispiel, wenn ich als Führungskraft die Rückmeldung bekomme, ich bin keine starke Führungskraft. Was mache ich damit? Was bedeutet das für mich? Wenn ich aber wiederum die Rückmeldung bekomme, meine Mitarbeitenden haben relativ einheitlich die Einschätzung abgegeben, dass ich sie bei Entscheidungen nicht in den Prozess mitnehme und dass sie sich das wünschen würden, kann ich viel besser mitarbeiten. Dann weiß ich, okay, meine Prozesskommunikation muss ich anpassen oder vielleicht möchte ich das auch nicht. Das ist dann wiederum ein anderer Punkt, da können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie da auch eigene Einstellungen und Prägungen mit reinkommen. Aber erstmal gibt mir das mehr, also der Informationswert ist einfach größer, wenn ich Verhalten beurteilen lasse und nicht Personen an sich.
Okay. Ja, es gibt auch Persönlichkeitsdiagnostik, aber wir reden über die Verhaltensdiagnostik.
Genau.
Und damit kommen wir zwangsläufig, du hast es gerade schon gesagt, du musst in der Wirkungsdiagnostik letztendlich das Feedback von Betroffenen einholen, wenn ich dich richtig interpretiere.
Genau.
Und deshalb sprechen wir sehr über 180, 360 Grad Feedback. Was ist deine Empfehlung und was sind deine Erfahrungen mit dieser Art von Feedback und wie nutzt du die, um dann diagnostisch quasi Ableitungen zu tätigen?
Genau, wir haben ja schon so darüber gesprochen, dass die Realität, die wir sehen, sozusagen irgendwie sozial konstruiert ist. Und deswegen macht es auch so viel Sinn, verschiedene Perspektiven einzuholen. Also eine Perspektive ist erstmal eine Perspektive einer Person, die mit ihrem Erfahrungsschatz, mit ihrer Interpretation irgendwie der Welt, der Situation, Vorbelastungen reinkommt und zum Beispiel auf dich schaut und sagt, ja, das und das Verhalten finde ich gut oder weniger gut. Reicht aber in der Regel gerade in Bezug auf Führungsdiagnostik nicht aus, sondern wir wollen mehr Perspektiven haben. Wir wollen im Idealfall auch unterschiedliche Stakeholder involvieren, also nicht nur Mitarbeitende, sondern eben auch Peers, also Kollegen, Kolleginnen, auch Führungskräfte der Führungskraft, vielleicht auch Unternehmensleitungen. Manchmal kann es auch Sinn machen, Kunden zu involvieren.
Ja.
einfach um eine Vielfalt an Perspektiven zu haben, um ein Gesamtbild zu kriegen. Und natürlich, was ich jetzt hier an der Stelle vergessen habe und was extremst wichtig ist, die eigene Perspektive auch. Mhm. Also all diese Dinge zusammengesetzt, darum geht es eigentlich, das gemeinsam zu interpretieren. Und das ist, was man im klassischen Sinne häufig als 360-Grad-Feedback bezeichnet, 180-Grad-Feedback. Überbegriff wäre jetzt an der Stelle Multisource-Feedback, also verschiedene Quellen-Feedback.
Okay, ja. Und Leute, die das erste Mal quasi hören, sagen schnell, naja, da fragst du meinen Kollegen oder, was weiß ich, Mitarbeiter oder so. Letzte Woche haben wir einen Streit gehabt, dass wenn der eben zum Zeitpunkt der Frage wird, wo er befragt wird, wird er natürlich sehr negativ über mich sprechen. Dann hast du immer so die Kritik, naja, die vertreten alle ihre Eigeninteressen. Wollen natürlich nur sich selber optimieren und vergessen oft irgendwie ja den Wertbeitrag für das ganze Unternehmen. Wie gehst du mit solchen ja kritischen Stimmen um oder was ist deine Antwort dazu?
Das heißt, also nur um die Frage richtig zu verstehen, geht es darum, dass
also der Wahrheitsgehalt oder was ist für dich wichtig? Also was ist eine wahre Aussage von einem Befragten in einem 360-Grad-Feedback.
Ja.
Kann das nicht sein, dass der sehr über sein Eigeninteresse gesteuert ist, über eine akute Emotion, gerade im Affekt, rückmeldet und vor allen Dingen gar nicht so orientiert ist auf, was ist wichtig für das Unternehmen?
Ja, das kann natürlich immer sein. Also das ist nicht auszuschließen. Spricht einerseits natürlich nochmal mehr dafür, dass man mehr Perspektiven braucht, um ein Gesamtbild zu bekommen. Mhm. Und gleichzeitig dadurch, dass wir natürlich auch am Ende des Tages, also um vielleicht auch mal den Rahmen zu spannen, wozu dient denn eigentlich so ein 360-Grad-Feedback? Das, also am wirksamsten ist 360-Grad-Feedback, wenn es in eine Führungskräfteentwicklung eingebettet ist.
Ja.
Das heißt an der Stelle eigentlich relativ klar nicht als diagnostisches Instrument in dem Sinne genutzt werden soll, dass dann darüber entschieden wird, ob die Führungskraft befördert wird oder nicht. Im Idealfall ist das eigentlich ein Feedback, was auf Individualebene nur die Führungskraft selbst sieht. Hm. Vielleicht ist es fürs Unternehmen aggregiert interessant zu sehen, wie wurden unsere Führungskräfte bewertet, gesamtheitlich. Aber das Individualfeedback, damit es eigentlich wirklich seine Wirkung entfalten kann, über dieses Erheben von wie gut in Anführungszeichen oder wie verhält sich die Führungskraft eigentlich eher, hinaus wirken kann, muss es eigentlich in Entwicklung eingebettet sein. Und das bedeutet wiederum, vielleicht hat, weiß ich nicht, mein Mitarbeiter Hans ist gerade richtig genervt von mir, weil ich ihm nicht die Gehaltserhöhung gegeben habe, die er gern gehabt hätte. Und das spiegelt sich auch wieder in der Rückmeldung. Habe aber auch noch die Rückmeldung von Tina, Peter und Susanne. Habe also da erstmal mehrere Rückmeldungen, die aggregiert werden. Und gleichzeitig, dadurch, dass es aber ja in einem Entwicklungsrahmen stattfindet, ich kriege meine Rückmeldungen gespiegelt und ich habe meine Selbstbeurteilung auch ausgefüllt und kann dann aber auch für mich überlegen, was mache ich jetzt mit dem Feedback? Also wie ordne ich das ein? Weil Feedback ist ja nicht Einbahnstraße, sondern Feedback ist ja erstmal was, ich nehme das, ich interpretiere das in meinem Erfahrungshorizont und schaue, möchte ich was daraus ableiten? Oder sage ich, okay, danke, damit kann ich erstmal jetzt noch nichts anfangen.
Ja, ja. So ein diagnostisches Instrument baut darauf, dass die betroffene Führungskraft selber ein eigenes Interesse hat, lernwillig ist. Und selber bereit ist, etwas zu verändern. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung. Natürlich häufig, also Situationen, in denen häufig 360-Grad-Feedback angefragt wird. Anfragende sind häufig People and Culture natürlich. Das heißt sozusagen, die Ausgangssituation kann auch so sein, dass sie sagen, oh mein Gott, bei uns läuft es gerade gar nicht. Was können wir machen, damit unsere Führungskräfte wieder gestärkt sind? Und die Führungskräfte können das auch im ersten Schritt als ein bisschen in Frage stellend wahrnehmen und da erstmal eine gewisse Abwehrreaktion auch im ersten Schritt zeigen. Aber ja, wie du gerade schon auch ansprichst, ist es unglaublich wichtig, dass es als einen Entwicklungsraum gesehen wird und als ein Entwicklungsfeedback. Und dementsprechend braucht es einerseits eine gute Rahmung von Anfang an und auch ziemliche Klarheit darüber, was wird mit den Informationen gemacht, wie werden sie genutzt, wer bekommt sie zu sehen und wie ist der Gesamtprozess gestaltet. Und da ist es extremst wichtig, dass es nicht damit endet, dass man die Rückmeldung bekommt, sondern eigentlich auch weiter begleitet wird.
Ich führe meinen Gedanken nochmal aus. Also ich glaube, es ist ein Hilfs Mittel für die eigene Entwicklung. Mhm. Führungskräften raten wir, glaube ich, immer. Also führen ist immer ein Entwicklungsprozess, der hört nie auf. Es ist ein Lernprozess. Zum Lernen brauchst du immer die Rückmeldung, ein Feedback. Also du musst dich immer wieder vergewissern und dich mit anderen oder mit den Perspektiven deiner Wirkung auseinandersetzen. Jetzt wird aber zunehmend auch diskutiert, dass Verhalten, Führungsverhalten eben auch was mit Verhältnissen zu tun hat. Mhm. Also kann ich über ein 360-Grad-Feedback auch Rückschlüsse über das System, das Führungssystem, die Unternehmensorganisation, die Prozessabläufe, kann ich da auch Rückschlüsse draus ziehen?
Auf jeden Fall, weil gerade wenn man sich das Gesamtselbstbild der Führungskräfte stärker auch anschaut, wird dann doch relativ häufig ziemlich klar, was sind eigentlich die Kernthemen, die diese einschränken in ihrem Handeln.
Ja.
Und das kriegt man auch durch die anderen Perspektiven an vielen Stellen mit, wenn da bestimmte Themen einfach immer wieder auftauchen, wo man merkt, das ist nicht nur bei einer Führungskraft so, sondern da sind Muster, da sind systematische Muster irgendwie da und Spannungsfelder, die immer wieder aufkommen, wo man auch merkt, das ist nicht nur Führungsverhalten, sondern da kommt ja
das spielen die Verhältnisse eben auch eine Rolle, ja?
Genau,
ja.
Und das ist extrem wichtig mit zu berücksichtigen und das ist auch etwas, worauf wir auch stark hinweisen. Eben, ich habe schon gesagt, meistens kommt dann People and Culture auf einen zu und sagt, wir wollen das jetzt implementieren, weil häufig die Bedingungen, in denen sowas auch angefragt wird, also außer das Unternehmen ist super im Wachstum und die wollen halt gerne noch ein bisschen mehr in ihre Führung investieren. Aber häufig hast du eher Situationen, wo von außen die Constraints so groß sind, dass man sagt, wir brauchen irgendwie einen Hebel, um hier anzusetzen. Und der einzige Hebel, der noch einfällt, manchmal ist Führung. Aha. Also wie können wir unsere Führung stärken, um stärker mit Unsicherheit umzugehen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Stakeholdern von außen, gerade wenn das Organisationen sind, die auch sehr durch politische Entscheidungen geprägt sind. Wie können wir damit umgehen? Und wie können wir an den wenigen Hebeln, die wir kontrollieren können, wie können wir da ansetzen?
Okay, sehr spannend. Ich würde gerne auch noch mal in die Tiefe gehen und noch mal so ganz handwerklich fragen. Also wie macht man denn so ein 360-Grad- oder ein 180-Grad-Feedback? Was sind denn da so Phasen, Steps, Milestones? Was macht man? Also wie machst du es?
Ja, also in der Regel startet es damit, dass wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich das Grundproblem oder was gelöst werden soll.
Welche Wirkung soll denn erzielt werden?
Genau.
Okay.
Was will das Unternehmen damit erreichen? Ja, weil ab dem Punkt, also und hinterfragen da auch kritisch, also ich habe schon gesagt, wenn das nicht in dem Entwicklungskontext eingebettet ist, dann würden wir schon relativ stark dagegen klopfen, was soll damit gemacht werden? Soll das jetzt wirklich zur starken Beurteilung dienen? Mhm. Dann ist es vielleicht nicht unbedingt das angebrachteste Instrument, da gibt es dann vielleicht andere Möglichkeiten. Mhm. Also das wäre sozusagen der erste Schritt. Und wenn das dann mal klar ist, dann geht es darum zu schauen, wie definieren wir denn eigentlich als Organisation gute Führung? Was bedeutet das für uns? Ja. Weil das ist der Maßstab, an dem wir dann das Instrument auch ausrichten, also das Messinstrument, dieses 360-Grad-Feedback. Und das ist extremst spannend, dass ich das auch unterscheiden kann zwischen Unternehmen. Und auch dieser Prozess, das explizit zu machen, ist auch ein sehr, sehr interessanter. Ich meine, häufig hat People and Culture oder HR hat da schon eine gewisse Vorstellung, aber das auch nochmal besprechbar zu machen, gemeinsam zu schauen, geht die Unternehmensleitung damit eigentlich mit? Ist das, worauf wir unsere Führungskräfte ausrichten wollen, ist sehr, sehr interessant. Und dann am Ende auch die Basis dafür, um den Fragebogen abzuleiten, die Fragen, also erstmal Dimensionen, wo man sagt, das ist für uns gute Führung, zum Beispiel psychologische Sicherheit geben, transparente Kommunikation, aber das kann in einem anderen Unternehmen auch was komplett anderes sein.
Ja.
Und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, wenn das jetzt unsere Dimensionen sind, was sind denn Verhaltensanker, die wir definieren? Also was ist konkretes Verhalten, was das gut beschreibt, was wir wollen?
Ja.
Und dann bricht man das nochmal runter in Einzel-Items, also in Einzelaussagen, die Verhalten beschreiben.
Okay.
Und das ist dann genau das, was am Ende bewertet wird.
Okay. Und das wird immer quasi über einen Fragenkatalog, muss ich mir das vorstellen. Gibt es auch freie Rückmeldungen von Befragten?
Ja, auf jeden Fall, weil der Fragenkatalog, da haben wir ja sozusagen schon eine Hypothese darüber, was gute Führung
Richtig.
Sein soll. Das heißt, das ist wichtig, das zu haben. Aber wir wollen natürlich auch das abschöpfen, was noch so da ist. Das heißt, da gibt es dann auch offene Fragen in der Regel, die danach fragen, was ist die Stärke dieser Person, was sind vielleicht auch Herausforderungen oder auch dann offener, und das spielt dann noch mehr auf diese Systemfrage ein, was sind vielleicht die Probleme schon im System, was sind denn aktuell Themen, die dich euch beschäftigen, wo ihr Führung braucht?
Ja. Erkennt der Fragenbeantworter, der Gefragte, erkennt er, in welcher Dimension er gerade hinterfragt wird?
Das ist nicht unbedingt so. Also man kann es so gestalten, aber muss nicht notwendigerweise sein, weil am Ende des Tages, wir wollen ja einfach, also ich mache mal ein Beispiel, wie so ein Item sein kann. Das kann sein, meine Führungskraft, wenn ich ein Problem habe, kann ich zu meiner Führungskraft kommen und sie hört mir zu. Mhm. So, das wäre ein Item zum Beispiel, also so eine Aussage, die man bewerten soll. Und ob das jetzt eine Aussage ist, die darauf einzielt, dass das eine gute Kommunikatorin ist, diese Führungskraft, oder ob das eine Aussage ist, die zu psychologischer Sicherheit zugehörig ist, das ist ja für die beantwortende Person erstmal egal.
Ja.
Das ist eher für die Auswertung dann wichtig, um später sagen zu können, gegenüber der Führungskraft, mit der man das dann auch bespricht, das wäre dann sozusagen auch der Next Step, ja, nachdem man die ganzen Perspektiven hat, zu sagen, okay, gerade in dem Part oder in dieser Dimension Kommunikation, da sind die Rückmeldungen ziemlich kritisch, wohingegen in dem Part Sicherheit geben oder Richtung vorgeben, da sind die Rückmeldungen total gut. Also was stimmt hier nicht? Wie können wir da vielleicht ansetzen?
Okay. Ist das denn für dich als die Diagnostik macht, vorher klar? Also mit welcher Frage zielst du auf welche Dimensionen? Ja, weil du das so konstruierst, deine Architektur ist so.
Genau, muss klar sein.
Aber muss klar sein, genau. Gibt es auch manchmal Situationen, dass du Antworten, unerwartete Antworten kriegst und darin dann die Möglichkeit siehst, dass diese Antwort für andere Dimensionen zu nutzen?
In Bezug auf offene Fragen meinst
du?
Ja,
oder auch, du hast ja eine Dimension, überlegst dir die richtigen Fragen zu einem Item, kriegst aber, weil es sind Menschen, kriegst eine Antwort und denkst, das ist ganz interessant, das passt aber viel mehr eigentlich zu einem anderen Item.
Mhm. Vielleicht da nochmal eine Nachschärfung. Also die Items sind in der Regel geschlossen. Das heißt, also diese Aussage, die ich gebracht habe mit meiner Führungskraft, also wenn ich ein Problem habe, kann ich auf meine Führungskraft zukommen und sie hört mir zu. Also in der Regel hat man geschlossene Fragen in der Form, dass man das dann bewerten lässt auf einer Skala von 1 bis 5 zum Beispiel. Also von trifft nicht zu bis trifft vollkommen zu.
Ja.
Das heißt, da hat man eigentlich am Ende eine quantitative Auswertung.
Mhm.
Was man schon machen kann, ist, man gibt noch zusätzlich irgendwie ein offenes Textfeld, was das erläutern soll. Und da kann es dann schon sein, dass man, wenn man sich dann alles an offenen Antworten anschaut, dass man sagt, das spielt eigentlich auch da und da rein.
Okay.
Da würde man schon übergeordnet nach Mustern gucken. Aber okay, das ist dann so dieser qualitative Part wieder.
Okay. Ja, wie zuverlässig sind dann deine Diagnostikergebnisse?
Mit zuverlässig meinst du?
Ja, welchen Wahrheitsgehalt haben die?
Ja, ich habe nochmal nachgefragt, weil ich das so eine spannende Frage finde. Weil wenn wir darüber sprechen, sozusagen, wir sammeln verschiedene Perspektiven ein und wollen ein Gesamtbild dadurch kriegen, was am Ende die Wahrheit ist. Also das ist ja schon fast philosophisch.
Ja.
Darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht wirklich darum, man spiegelt dann am Ende diese Ergebnisse, interpretiert die im Unternehmenskontext, bespricht die und dass es sozusagen auch wie der Prozess weitergeht. Also man erstellt so einen Gesamtbericht, bespricht das mit der Führungskraft und da endet es dann aber auch nicht, sondern eigentlich geht es darum, mit der Führungskraft dann einen gemeinsamen Reflexionsprozess anzustoßen und zu schauen, was davon hat für mich Wahrheitsgehalt als Führungskraft. Also da kommt das Thema Wahrheit. Mhm. Was möchte ich jetzt angehen? Was sind die Themen, wo ich sage, das resoniert total mit mir. Da will ich mich entwickeln, da will ich mich jetzt rein investieren.
Ja, ja.
Und da hilft es eben, diesen Außenspiegel zu haben und aber auch diese unterschiedlichen Perspektiven im Außenspiegel, weil das natürlich auch hilft, für sich selbst zu gewichten, von wem kommt was, wie kann ich das einordnen. Und dann im nächsten Schritt, und das ist zentral und das ist das ganze Entwicklungsthema, ja, dann geht es darum, Ableitungen zu treffen und darin zu unterstützt zu werden, das auch umzusetzen. Und im Idealfall eigentlich nochmal eine Follow-up-Befragung auch zu bekommen, damit man auch sehen kann, hey, habe ich mich da entwickelt? Haben sich Dinge weiterentwickelt? Wo kann ich als nächstes vielleicht auch ansetzen?
Hast du eine Empfehlung? Wann, nach welchem Zeitraum macht man dieses Follow-up-Gespräch oder die neue Erhebung?
Also es sollte nicht unter einem Jahr sein.
Mhm.
Eigentlich im Idealfall sogar noch ein bisschen weiterer Abstand.
Ah.
Einfach aus dem Grund, dass es Raum schafft, sich zu entwickeln. Was man natürlich machen kann, man ist ja neugierig nach Feedback. Also wenn man Dinge anstößt, man kann dann wie so kleinere Zwischenerhebungen machen.
Ja.
Gerade zu den Themen, wo man sagt, das sind eigentlich meine Schwerpunktthemen, wo ich besondere Herausforderungen habe, kann man da nochmal nacherheben. Aber so dieses größere 360-Grad-Feedback macht meines Erachtens gar nicht so viel Sinn, das so häufig zu machen, sondern eher einmal, also mit relativ viel Abstand als Neuausrichtung für sich selbst. Und dann kann man immer wieder schauen, wie entwickle ich mich dahin.
Wenn ich diesen Gedanken von dir mal aufnehme, dann leitet das eigentlich in eine provokative, ich sag mal, nochmal alles in Fragestellung.
Mhm.
Wenn die Führungskraft ein intrinsisches Entwicklungsbedürfnis hat, für sich erkannt hat, dass ich über Feedback mich weiterentwickeln kann. Was hält eine Führungskraft eigentlich davon ab, sich nicht bei jeder möglichen Gelegenheit selber das Feedback zu holen? Also auf Mitarbeiter, Kollegen, Chefs permanent zuzugehen und zu sagen, gib mir mal ein Feedback. Also wenn ich das miteinander abwäge, ein, ich sag mal, offiziell konzipiertes, abgenommenes Verfahren zu meiner eigenen, zu meinem eigenen Bestreben, einfach permanent um Feedback zu bitten. Wie wägst du das ab? Ist das ergänzend? Ist das ausschließend?
Also ausschließend auf gar keinen Fall. Idealzustand wäre eigentlich genau das. Also dass alle so, ja, das geht jetzt vielleicht schon fast überspitzt, aber so erwachsen sind oder auch so lernfreudig, dass sie Lust drauf haben, Feedback einzuholen und zu verstehen, wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich mich in unserer Beziehung entwickeln? Und wie können wir gemeinsam uns entwickeln? Und das ist auch häufig, also das kann auch häufig ein Resultat sein, gerade wenn man Führungskräfte hat, also in Kontexten, die sehr hierarchisch strukturiert sind, dass das ein Bedürfnis ist. Und gleichzeitig muss man natürlich auch da wieder abwägen. Manchmal macht es natürlich, also kann es auch Unsicherheit schaffen, wenn eine Führungskraft immer nach Feedback fragt und immer Rückmeldung haben möchte in ganz, ganz vielen Situationen. Also da auch zu lernen, wie macht man das, wie platziert man das und wie schafft man eigentlich einen gemeinsamen Raum? Also wie ist das nicht nur eine Richtung, sondern eigentlich ein Dialog, den man gemeinsam anstößt und aufrechterhält.
Ja.
Und das 360-Grad-Feedback wiederum, oder das Multi-Source-Feedback, das schafft halt eine Systematik rein, das hast du auch schon gesagt. Das hilft, auch eine Gesamtperspektive einzunehmen über Führung im Unternehmen. Also das hat auf der Ebene natürlich auch viel, viel Wert. Und das kann aber genauso einen Prozess, wie du ihn beschreibst, anstoßen. Also das ist definitiv nicht ausschließend, sondern hoffentlich anstoßend sogar.
Ja, klasse. Ja, versuchen wir mal den Abschluss hinzukriegen. Was ist noch zu sagen? Was sind auch wichtige Argumente? Was sollte noch wissen? Was wäre dir noch wichtig? Was sollten die Menschen, die unsere Hörer noch wissen?
Ich glaube, was ich noch mal ganz stark betonen möchte, ist, ein 360-Grad-Feedback ist nicht nur ein Messinstrument, sondern das ist ein Prozess. Das ist eingebettet in den Entwicklungsprozess und genau dann entfaltet es Wirksamkeit. Also es ist nicht nur Diagnostik, sondern es ist eigentlich Diagnostik, die Entwicklung dient. Ja.
Klasse. Toller, zusammenfassender, abschließendes Statement. Vielen Dank, sehr interessant. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Melissa, weiter so. Und ich freue mich auf viele weitere interessante Gespräche.
Danke dir, Stefan.
Das war die Episode mit Melissa Montagna und Stefan Bald. Produktion und Schnitt: Janis Brinkmann und Sascha Fieler von Feindrohn. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Caroline Zielke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.